»Danke«, sagte Atreyu, »ich fühle mich schon sehr gut.«
»Keine Widerrede«, schnaubte die Orgel, »solange du hier bist, tust du, was man dir sagt, verstanden?« »Das Gift in deinem Leib ist neutralisiert, brauchst dich also nicht mehr zu beeilen, mein Junge. Hast so viel Zeit, wie du willst, also nimm dir auch Zeit.«
»Es geht nicht nur um mich«, wandte Atreyu ein. »Die kindliche Kaiserin liegt im Sterben. Vielleicht geht es schon jetzt um jede Stunde.«
»Schnickschnack«, brummte die kleine Alte. »Mit Hast erreicht man gar nichts. Setz dich hin, iss, trink. Hopp, wird's bald.«
»Besser man gibt ihr nach«, flüsterte Engiwuk, »hab so meine Erfahrung mit dem Weib. Wenn sie was will, hilft alles nichts. Müssen außerdem viel besprechen, wir beide.«
Atreyu setzte sich also mit untergeschlagenen Beinen vor das winzige Tischchen und langte zu. Bei jedem Schluck und bei jedem Bissen war ihm tatsächlich, als ob goldenes, warmes Leben in seine Adern und Muskeln strömte. Erst jetzt merkte er, wie entkräftet er gewesen war. Bastian lief das Wasser im Mund zusammen. Ihm war plötzlich, als ob er den Duft der Gnomenmahlzeit roch. Er schnupperte in der Luft herum, aber es war natürlich nur Einbildung gewesen. Sein Magen knurrte vernehmlich. Er konnte es nicht mehr aushalten. Er holte den Rest seines Pausenbrotes und den Apfel aus seiner Mappe und aß beides auf. Danach war ihm etwas besser, obwohl er noch längst nicht satt war. Dann wurde ihm klar, dass dies seine letzte Mahlzeit gewesen war. Das Wort erschreckte ihn. Er versuchte nicht mehr daran zu denken.
»Wo hast du nur all die guten Sachen her?« sagte Atreyu zur Orgel.
»Ja, Söhnchen«, sagte sie, »man muss weit herumlaufen, weit herum, um die richtigen Kräuter und Pflanzen zu finden. Aber er, dieser Dickschädel von Engiwuk, will ja ausgerechnet hier wohnen. Wegen seiner wichtigen Studien. Wie man das Essen auf den Tisch bringt, kümmert ihn nicht.«